Ich habe meine Predigt überschrieben, die Zeichen der Zeit. Es ist schon ein Phänomen, dass es zu Krisenzeiten auffallend viele gibt, die sich berufen fühlen, eine Einschätzung oder eine Deutung dieser Zeit von sich zu geben. Vor ein paar Tagen hat jemand gesagt, auf einmal gibt es so viele Propheten, wo waren die denn eigentlich alle vorher? Ja. Propheten sind von der Bibel her die, die von Gott hören und das, was sie von Gott gehört haben, auch weitergeben. Also von daher sind sie prädestiniert, auch in solchen Zeiten was zu sagen. Allerdings sagt die Bibel auch, dass wir ihnen nicht einfach vorbehaltlos glauben können, sondern dass wir das, was sie sagen, prüfen müssen. So. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, weil da im Moment ganz, ganz viel kommt. Und die Prüfung ist nicht dem Pastor alleine überlassen, sondern jeder soll in der Lage sein zu prüfen. Und deswegen möchte ich mit euch etwas teilen, was Jesus über diese Zeit oder die Zeichen der Zeit gesagt hat. Ich nehme dazu eine Bibelstelle, tatsächlich über die Endzeit geht, über die Zeichen der Zeit. Jesus war mit seinen Jüngern beim Tempel und hat den Jüngern gerade berichtet und gesagt, dass der Tempel zerstört werden wird. Genau, da auf diesen Punkt gehe ich nicht weiter ein. Aber der Tempel wird also zerstört werden. Und dann fragen die Jünger, ja, und wann wird das Ganze geschehen und wann kommst du wieder? So, und das möchte ich jetzt mit euch lesen. Ich zeige euch das auch an, damit ihr alle mitlesen könnt. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Interessant, die Jünger fragen ja nach den Zeiten der Endzeit, also wann soll das passieren? Sie sind neugierig, kann ich gut verstehen. Aber Jesus gibt, so ganz typisch Jesus, nicht so die Antwort, die sie eigentlich hören wollen. Sie wollten ein Datum haben, so es geschieht im Jahre so und so, genau um diesen Tag. Aber Jesus gibt eine ganz andere Antwort. Und ganz so wie wir Jesus kennen, er hat nicht immer, wenn er gefragt wurde, immer genau die Antwort gegeben, die der Fragesteller hören wollte, sondern er gibt in seiner Antwort eigentlich, macht er deutlich, so, ihr müsst nicht das wissen, was ihr gerade gefragt habt, sondern es gibt viel wichtigere Dinge, die ihr wissen müsst. Und das Erste, was er sagt, ist, habt Acht, lasst euch von niemand verführen. Das sollte man bei den ganzen Dingen, die geschehen werden, mit beachten. Das ist mit das Wichtigste in dieser Zeit. Habt Acht, lasst euch von niemandem verführen. Das ist ein wesentliches Merkmal in dieser Zeit, in der Zeit, in der wir leben, beziehungsweise die noch kommen wird, dass Verführung da sein wird. Das heißt, wir sollen darauf achten, wir sollen prüfen, wir sollen auf ihn hören. Aber dann sagt Jesus auch noch von Zeichen, Er spricht also nicht von Zeiten, sondern er spricht von Zeichen, an denen wir das erkennen können, dass diese Zeit angebrochen ist bzw. anbrechen wird. Und da zählt er eine ganze Reihe auf. Und darauf möchte ich mal kurz eingehen. Das heißt nicht kurz, ich möchte sie kurz anschauen mit uns. Er spricht von Verführung und vielen Christussen. Und ich habe mal spaßeshalber nachgeguckt, wer sich eigentlich als Messias oder als Christus ausgibt. Also ganz bewusst auch sagt, ich bin der wiederkommende Messias. Es gibt auf Wikipedia dazu eine Liste. Die meisten Namen kenne ich nicht. Es gibt einige wenige, kommen mir bekannt vor, aber die meisten kenne ich nicht. Aber die haben tatsächlich von sich selber behauptet, sie wären Christus. Und einige davon leben auch heute noch. Ja? Lohnt sich durchaus mal anzugucken. Vielleicht kommt euch ja der eine oder andere bekannt vor. Ich glaube, das ist aber nicht der einzige Personenkreis, den das betrifft. Also die, die ganz bewusst das von sich selber sagen. Und es gibt sogar heutzutage einige Regierungschefs, die, auch wenn sie das nicht ausdrücklich sagen, ich bin der Messias, eine Wortwahl treffen, ja, die das zumindest nahelegt. Ja, ich bin der, der alles kann und ich bin der Retter und ich gehe jetzt nicht weiter rein, sonst merkt ihr wieder, wen ich meine. Mir geht es nicht darum, Personen schlecht zu machen, sondern es gibt tatsächlich gerade so diese die Alleinherrscher, auch selbst wenn sie demokratisch gewählt sind, die meinen, sie müssten das Volk jetzt regieren, die neigen dazu, sich selber auch als die Retter ihres Landes zumindest darzustellen. Und der Ruf nach starken Führungspersönlichkeiten, das merken wir auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, der Ruf nach starken Führungspersönlichkeiten wird immer lauter. Es gibt Zeitungsberichte, wo das ganz deutlich gemacht wird, dass wir einen starken Mann brauchen, dass wir eine starke Führungsperson brauchen, um durch die Krisen der Welt hindurchzukommen. Also der Ruf wird lauter. Und denk mal dran, das ist noch gar nicht so lange her, in einer nach dem Ersten Weltkrieg, das war die Grundlage dafür, dass Hitler überhaupt an die Macht kommen konnte. Der Ruf nach einer starken Persönlichkeit. So, und auch bei Hitler sieht man an dem, was er gesagt hat oder auch weitergegeben hat, dass er sich als der Retter, als der Messias dargestellt hat, auch wenn er das nicht selbst von sich gesagt hat. So, letztendlich ist das Verführung. Der Verführung werden wir nur dann widerstehen, wenn wir an den wahren Messias, an den wahren Christus glauben. Das heißt, uns an ihm orientieren, auf ihn schauen und auf ihn hören. Nicht, wenn wir den vermeintlichen Messiasen vertrauen, die nur menschliche Macht haben. Dann spricht Jesus von Kriegen und Kriegsgerüchten. Wir haben jetzt, wie viel waren es? 75 Jahre lang Frieden in Deutschland. Abrüstung haben wir erlebt. Und jetzt, gerade vor ein paar Tagen, kam die Nachricht, dass die Rüstungsausgaben in der ganzen Welt wieder hochgefahren werden. Auch in Deutschland, Deutschland gibt, glaube ich, 10% mehr aus als vorher. Die ganzen Rüstungsausgaben werden wieder hochgefahren. Die Bedrohung nimmt immer mehr zu. Für die meisten von uns ist der Krieg immer weit weg gewesen. Ich selber habe den Krieg nie miterlebt, immer nur davon gehört. Aber um uns herum, in anderen Ländern auf dieser Welt, war Krieg. Ich habe mal so nur ganz kurz an ein paar Dinge gedacht. Kosovo, gar nicht so weit weg. Afghanistan, Sudan, Iran, Ukraine, Irak. Das sind mal eben ganz kurz nur aufgezählt, was mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Und das sind ganz sicher nicht alle Kriege, die auf der Welt passieren. Es gibt noch so viel mehr. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Ja, vor dem Dritten Weltkrieg oder was immer da prophezeit wird. Wir brauchen keine Angst zu haben, auch wenn das geschehen muss. Jesus sagt, das wird oder es muss geschehen. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern er sagt, das muss geschehen. Das sind die Zeichen, die vorausgesagt sind und die werden und sie müssen geschehen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, weil Jesus bei uns ist. Und wenn wir beten, ich weiß, dass wir friedliebende Menschen sind und auch für Frieden eintreten. Und ich höre das häufig, dass wir auch für Frieden in der Welt beten. Das ist auch gut und nicht falsch. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass es keine Kriege mehr geben wird und dass wir einen allumfassenden Weltfrieden haben werden. Das ist uns nicht prophezeit, sondern in der Welt werden weiter Kriege sein. So, aber Jesus ist Herr darüber. Wenn wir an ihm festhalten, dann trägt er uns dadurch und hält uns fest und bewahrt uns. Des Weiteren spricht Jesus von Hungersnöten, von Seuchen und von Erdbeben. Ganz aktuell droht wieder in Ostafrika und Südasien eine Hungersnot. Heuschreckenschwärme gehen über diese Länder weg und fressen alles kahl. Wir kennen diese Heuschrecken, die fliegen ein, sind ein, zwei Tage da und es ist alles, was grün ist, ist weggefressen. Ernten sind vernichtet und den Ländern droht eine massive Hungersnot. Das ist ganz sicherlich nicht die einzige. Wir haben auch in den vergangenen Jahren immer von Hungersnöten gehört. Wenn wir nur auf Deutschland gucken, dann betrifft uns das nicht. Aber überall in der Welt gibt es Hungersnöte und es ist schwierig. Ja. Von solchen haben wir auch immer wieder gehört. Und gerade aktuell sind wir in einer drin. Das kann man als solche bezeichnen. Die betrifft, es ist nicht eine lokal begrenzte, sondern eine weltweite Seuche. Aber das war nie die einzige. Es ist immer, und ich habe jetzt nicht geschichtlich geforscht, ich habe nur überlegt, was mir selber im Gedächtnis ist. Die Pest im Mittelalter, das war eine Seuche. Die hat sich überall ausgebreitet, kommt kaum mal jemand was gegen tun. Die spanische Grippe um die vorletzte Jahrhundertwende, 1918 glaube ich war die, ähnlich wie jetzt Corona, weltweit ausgebreitet und hat Menschen dahingerafft. Von AIDS. AIDS ist auch eine Seuche, auch wenn sie vielleicht nicht die Auswirkungen hat wie Corona, aber das ist eine Seuche, die weltweit Menschen krank macht und viele sterben daran. Die Vogelgrippe ist uns noch allen im Gedächtnis, die sich ausgebreitet hat und auch Angst ausgelöst hat. Ja, und in einem Moment, das haben wir allerdings, glaube ich, so noch nie erlebt, dass weltweit solche Auswirkungen auch auf die Wirtschaft, auf das Miteinander, auf das gesellschaftliche Leben, dass das so runtergefahren wird, dass solch eine Panik und Angst dadurch ausgelöst wird, das haben wir sicherlich so in dieser Art und Weise noch nicht erlebt. Das sind Seuchen, das sind Zeichen der Zeit, die Jesus anspricht, die hat er vor 2000 Jahren schon angesprochen. Und dann spricht er von Erdbeben. Erdbeben passieren immer mal wieder. Ich habe mal geguckt, so, wo waren denn die letzten Erdbeben? Und da habe ich eine Statistik gefunden, die war hochinteressant. Wir hören meistens nur von Erdbeben, wenn die so schlimm sind, dass sie Häuser zerstören und Menschen dabei umkommen. Oder ein Tsunami auslösen oder so etwas. Das sind die schweren, ganz schweren Beben. Genau. Ein Beben, was man spürt, was also durchaus schon Auswirkungen hat, fängt bei Stufe 4 ungefähr an. Und ich habe eine Statistik gefunden und ich habe mal nur die Fälle rausgesucht, die ab 4 gemessen worden sind. Da sind also noch viel mehr aufgeführt, also auch unter 4, aber ich habe nur mal spaßeshalber nur die ab 4 mal zusammengerechnet. In der Zeit vom 16. bis zum 30.04. dieses Jahres, also das sind 14 Tage, sind 104 Erdbeben auf der Welt gemessen worden, ab Stufe 4 und höher. Nur mal so, fand ich sehr interessant. Also Erdbeben gehören auch zu den Zeichen der Zeit, die ständig überall auf der Welt passieren. Die Erde rüttelt und schüttelt sich, weil sie merkt, es geht dem Ende zu. Auch das soll uns keine Angst machen. Jesus ist der Herr. Er hat auch die Erde im Griff und er hat uns das vor 2000 Jahren jetzt gesagt. Und deswegen brauchen wir keine Angst davor zu haben. Das wird geschehen. Er hat es uns vorausgesagt, aber er hat auch alles im Griff. So, Jesus spricht bei diesen Zeichen, die ich hier ein bisschen näher beleuchtet habe, von dem Anfang der Wehe. Jede Frau, die schon mal ein Kind gekriegt hat, weiß, was Wehen sind. Und irgendwann fangen die an. Ich brauche euch das, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Wir sind alle aufgeklärt und haben zumindest schon mal was davon gehört. Nicht unbedingt selber erlebt, aber vielleicht schon mal gehört. So, die Wehen sind noch nicht die Geburt, sondern die Wehen weisen darauf hin, es geht bald los. Und darum geht es. Und Jesus nennt diese Zeichen hier die Wehen. Das heißt, das sind Vorzeichen. Es ist nicht das Ende selbst, sondern es sind die Vorzeichen. So, die Dinge, an denen wir erkennen können, wir laufen auf diese Zeit zu. So, es ist noch nicht das Ende selbst. Und wir stehen auch nicht ganz kurz vorm Ende. Ja? Wenn die Wehen noch im Abstand, ich weiß gar nicht genau, wenn es kurz vor der Geburt ist, dann kommen die Wehen immer schneller. Ja? Das ist ein typisches Zeichen von Wehen. Wenn die noch im Abstand nach einer Viertelstunde ist, dann darfst du dich mal langsam fürs Krankenhaus fertig machen. Aber wenn die alle paar Minuten kommen, dann wird es dringender. Bei uns ist das schon lange her. Ich kenne die Zahlen nicht mehr so genau. So, manch einer behauptet, so, die Endzeit würde jetzt losgehen. Wir sind jetzt gerade so am Anfang der Endzeit und jetzt geht so alles los. Und denken an Offenbarung und was danach alles passiert. Wisst ihr, dass die Bibel davon spricht, dass die Endzeit vor 2000 Jahren losgegangen ist? Könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 2, 16 bis 21. Dort steht davon, dass in den letzten Tagen der Geist Gottes ausgegossen wird auf alles Fleisch. Und das ist zu Pfingsten passiert. Jesus war schon aufgefahren, die Jünger haben darauf gewartet und als der Geist ausgegossen wurde, da fing die Endzeit an. Also vor 2000 Jahren, das ist nicht mal eben so. Und wir merken, dass Gott in anderen Dimensionen rechnet als wir. Ja? Wir denken, jetzt fängt die Endzeit an, die hat schon vor 2000 Jahren angefangen. Jesus spricht aber nicht nur von diesen Zeichen, ich habe die eben erwähnt, aber diese Rede, die er an die Jünger hält, geht noch weiter. Es gibt noch mehr Zeichen. Und er sagt, dann folgen. Und ich zeige euch auch die. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Die Zeichen, die ich eben genannt habe, erleben wir schon. In dieser Zeit sind wir. Und dann werden Zeichen kommen oder Dinge geschehen, die noch heftiger sind. Und ganz ehrlich, wenn man das so liest, könnte man durchaus Angst bekommen. Aber darum geht es Jesus nicht. Er will uns keine Angst machen, sondern er will uns darauf vorbereiten, was darauf kommt. So, und ein weiteres Zeichen dafür ist Christenverfolgung. Das ist auch nicht neu. Das hat bereits längst begonnen in allen islamischen Ländern, in China, in Russland und so weiter ist Christenverfolgung normal. Das ist Alltag für die Christen. Ja? Wir erleben das in Deutschland hier So gut wie überhaupt nicht. Obwohl auch da der Widerstand gegen Christen zunimmt und nicht mehr darauf gehört wird. Ja? Aber Jesus spricht hier noch von einer anderen Dimension. Das ist nicht nur so, wir dürfen nicht mehr alles sagen oder wir kriegen Ärger, wenn wir gegen bestimmte Dinge, gegen Homosexualität oder Abtreibung oder sonst irgendwas unsere Stimme erheben. Nein, hier geht es um eine andere Art von Christenverfolgung. Wir werden in Gefängnisse geworfen werden, wir werden sogar getötet werden. Und hier geht es eigentlich sogar noch weiter, dass selbst andere Christen uns anschwärzen werden, uns verleumden werden, beziehungsweise anklagen werden, ins Gefängnis werfen werden. Also der Druck wird für die Christen, die, die an Jesus glauben, die, die ihm nachfolgen, der wird immer größer. So, wenn sich Geschwister, also Leute, die sagen von sich, sie sind Christen, andere hassen und sie ihren Verfolgern preisgeben, dann ist das schon eine Dimension, die ich so eigentlich nicht erleben möchte, ehrlich gesagt. Das ist schon heftig, denn man verleugnet Christus, man verleugnet seine eigenen Geschwister und das geht bis in die Familien hinein. Das ist schon eine schlimme Situation. So, das bedeutet, nicht jeder Christ, der von sich behauptet, Christ zu sein, hält dem Druck stand. Nicht jeder kann damit umgehen, dass er verfolgt wird, dass er um Christi willen, um Jesus willen, angeklagt wird, verleumdet wird, ins Gefängnis geworfen wird. Sondern er wird kneifen, er wird Jesus verleugnen und er wird seine Mitgeschwister verraten. So, das ist eine deutliche Warnung an uns, dass wir uns auf diese Zeit vorbereiten sollen und an Christus festhalten sollen. Und uns auch innerlich darauf vorbereiten sollen, dass da auf uns Druck zukommt. Dass das Glauben nicht einfach locker leicht ist. Andererseits bedeutet es auch, dass wir durchkommen, wenn wir in einer lebendigen Beziehung an Christus festhalten, dass er zu uns steht, dass er mit uns ist. Davon bin ich absolut überzeugt. Er lässt uns da nicht einfach, liefert uns nicht einfach aus, sondern er ist mit uns. Er hält an uns fest. Für mich ist immer ein tolles Beispiel, auch in der damaligen Zeit, zu Jesu Zeiten ist ja schon Verfolgung gewesen. Und ein berühmtes Beispiel ist Stephanus, der um seines Glaubens willen, weil er die Wahrheit gesagt hat, gesteinigt worden ist. So, und als er gesteinigt worden ist, und Steinigen ist eine schlimme Art, umzukommen, hingerichtet zu werden, er hat nach oben geschaut, voller Frieden, und konnte sagen, so, ich sehe Jesus neben dem Vater stehen. Ja, und er konnte seinen Mördern vergeben. Und daran sehe ich, daraus schließe ich, dass Jesus ganz nahe bei ihm war und ihm geholfen hat in dieser Situation. Und deswegen habe ich keine Angst davor, was da kommt. Wenn ich an Jesus festhalte, dann steht er auch mir bei. Ein gutes Beispiel dazu ist, was Jesus sagt im Johannes 15 über den Weinstock und die Reben. Ein Weinstock, also eine Rebe, die am Weinstock dran ist, die wird von dem Weinstock selber mit Saft versorgt, kann ihre Trauben bilden und wird Frucht bringen. Das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Aber wenn die Rebe vom Weinstock getrennt ist, dann empfängt sie keinen Saft mehr und dann verdorrt sie. So, und genau das Bild ist das, wenn wir uns von Jesus lösen, dann werden wir keine Kraft haben, dann werden wir verdorren. Aber wenn wir dranbleiben, dann wird Jesus uns auch immer mit Kraft versorgen. Und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir an Jesus dran sind. So, Jesus sagt in diesem Beispiel, Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Also wir sind diejenigen, die am Weinstock dranbleiben sollen. Er spricht von falschen Propheten. So, und wir merken, das fängt schon an. Ich weiß nicht, wie viele Botschaften ihr schon gelesen habt in dieser Zeit. Und da sind nicht, da merkt man bei manchen ganz deutlich, das sind keine wirklichen Propheten, die da reden. Das ist keine göttliche Botschaft, die sie weitergeben. Das sind maximal vielleicht ihre eigenen Überlegungen. Ja? Und das heißt nicht unbedingt, dass sie keinen Impuls gehabt haben von Gott, aber vieles, was dann folgt, ist nicht von Gott, sondern das ist ihr eigener Senf, den sie dazugeben. Aber in der letzten Zeit wird das viel stärker kommen. Wir erleben jetzt im Moment nur so nur die Anfänge davon. In der letzten Zeit werden viele falsche Propheten auftreten, auch aus unseren eigenen Reihen. Mit dem Hinweis auf das Wort Gottes werden Lügen verbreitet. Christen werden von Christus weggeführt. Grundsätzliche biblische Wahrheiten werden verdreht. Und nur der, der im Wort wirklich gegründet ist und weiß, was die Wahrheit ist und wo sie steht und wie sie zu verstehen ist, auch wer die Bibel, nur wer die Bibel richtig versteht, man kann alles mit der Bibel begründen und beweisen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es die Wahrheit ist. Selbst der Teufel hat die Bibel gebraucht, um Jesus zu verführen oder zu versuchen. So, und wir merken, dass auch jetzt schon in dieser Zeit manche auf diese falschen Propheten im Grunde hereinfallen und sich verführen lassen. So. Bloß weil sie einige Bibelstellen in ihren Prophetien verarbeiten, heißt das noch lange nicht, dass sie die Wahrheit sagen. So, es gibt im Moment jede Menge Prophetien, aber leider nur wenige gute. So, und wir müssen, das ist unsere Aufgabe, wir müssen die Spreu vom Weizen trennen. Ja, nur der Weizen tut uns gut, die Spreu wird uns verhungern lassen. So, und wer merkt jetzt gerade in dieser Zeit, dass ihm das schwerfällt, ja, dass er da unsicher ist, dass er sagt, so, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Gerade neulich hat jemand gesagt, so, ich höre mir das schon gar nicht mehr an, ich bin noch nicht so lange Christ und ich werde verwirrt dadurch, also höre ich mir das gar nicht an. Da habe ich gesagt, das ist eine gute Entscheidung, das ist reifer, als sich alles anzuhören und dann total verwirrt durch die Gegend zu laufen. So, und ich glaube, dass diese Zeit, in der wir jetzt sind und das jetzt erleben, dass das eine Vorbereitung sein wird auf künftige Zeiten, wo das verstärkt stattfinden wird. Ja, also falsche Propheten und wir sollten uns darauf vorbereiten, dass wir dann nicht verführt werden. Dann spricht Jesus von Gesetzlosigkeit und Erkalten der Liebe. Und ich habe mich gefragt, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Gesetzlosigkeit. Warum soll durch Gesetzlosigkeit die Liebe eigentlich erkalten? So, ein Zeichen von Gesetzlosigkeit ist, dass jeder macht, was er für richtig hält. Dass er sich nicht mehr an eine allgemein gültige Ordnung hält, sondern jeder sagt so, ich mache das, was ich will. Im Grunde genommen Egoismus. Und Egoismus belastet das Miteinander und Beziehungen ganz massiv. Und daraus folgt Ärger und Neid. Alles Dinge, die die Liebe hindern. Als Christen sollten wir dafür bekannt sein, dass wir jeden Menschen lieben, lieben können und auch lieben. In Zeiten von Gesetzlosigkeit wird das für uns umso schwerer, die zu lieben, die egoistisch sind, die meinen, sie könnten alles machen und alles haben und machen, was sie wollen. Nur dann, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, wenn der Saft aus dem Weinstock in die Reben reinfließt, wenn wir die Liebe von Jesus bekommen, sind wir in der Lage, auch die zu lieben, die so egoistisch handeln. So, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir diese Liebe nicht bekommen, dann erkalten wir. Und dann kommen auch solche Gedanken, wenn der das macht, dann kann ich das auch machen. Ich weiß nicht, ob euch so ein Gedanke schon mal gekommen ist. Mir ist das durchaus schon mal gekommen. Muss ja nicht unbedingt danach handeln, aber die Gedanken durchaus können ja kommen. So, und wenn wir der Obrigkeit nicht mehr gehorchen, also selber gesetzlos werden, dann lieben wir auch unseren Herrn nicht mehr. Denn der hat gesagt, wir sollen der Obrigkeit untertan sein, wir sollen uns an die Gesetze halten, wir sollen nicht einfach widerstehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, ihr kennt die Ausnahmen, dass wir dem Herrn mehr gehorchen sollen als der Obrigkeit, das sind die Ausnahmen. Aber das gilt nicht für alle Gesetze, die uns nicht gefallen, sondern das gilt nur für die, die gegen den Willen des Herrn sind. Und auch in dieser Richtung sind Tendenzen bereits sichtbar. Denkt mal daran, den Unmut, der jetzt auch in der Bevölkerung spürbar wird, über die Ausgehbeschränkungen, die Kontaktverbote, auch unseren Unmut, wir dürfen die Gottesdienste nicht so feiern, wie wir das gerne möchten, ja, sondern mit den ganzen Auflagen, die uns da auferlegt werden. Und da ist der Drang, dem zu widerstehen und das zu übertreten, der ist ja durchaus da. Und dem müssen wir widerstehen. So, nochmal dazu. Liebe braucht Regeln. Wahre Liebe ist nicht hemmungslose Freiheit, sondern dazu gehört auch Rücksicht auf den anderen zu nehmen und sich an Absprachen zu halten. Verlässlich zu sein und sich treu zu sein gehört auch dazu. Also deswegen, Gesetzlosigkeit wird zunehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Eine Warnung auch an uns, uns zu wappnen, erstens nicht gesetzlos zu werden und zweitens an der Liebe festzuhalten. Erstens an der Liebe von Jesus, aber auch an der Liebe zu Menschen. Und als letztes spricht Jesus an, dass überall in der Welt das Evangelium verkündigt wird. Und wir wissen, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo das Evangelium so weit verbreitet worden ist wie jetzt, wie heute. Es gibt kaum noch eine Sprache, in der nicht zumindest das Neue Testament übersetzt worden ist. Soweit ich weiß, sind die Wycliffe-Bibelübersetzer dabei, die letzten Sprachen tatsächlich die Bibel in die letzten Sprachen, bekannten Sprachen zu übersetzen. Es fehlt nicht mehr viel. Also auch das ein Zeichen dafür, dass es bevorsteht. Aber das sind nicht die Zeichen, die schon alle eingetreten, die sind schon alle vollständig, aber da sind die Anfänge schon zu sehen. Ja? Also wir sind auf dem Weg in diese Zeit, aber wir sind noch nicht da. Sie sind noch nicht vollständig abgeschlossen, will ich mal so sagen. Man erkennt die Anfänge, aber sie sind noch nicht wirklich voll aufgetreten in der ganzen Ausbreitung. So, und ich erspare euch jetzt, wenn ich jetzt noch über Offenbarung und das, was dann noch alles kommt, reden würde, das kommt später nochmal. Das würde heute Morgen das Ganze sprengen. Wir lassen das erstmal bis dahin, weil das betrifft die Zeit, in der wir jetzt leben und das, was in Kürze auf uns zukommt. Aber das hat uns ja was zu sagen. Wir müssen die Zeichen der Zeit auch deuten und auch damit umgehen. So. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, womit Jesus angefangen hat, was eigentlich die Botschaft ist, die er mitgeteilt hat seinen Jüngern, ganz zuerst. Er sagt, seid wachsam. Seid wachsam und lasst euch nicht verführen. Das war die Botschaft, die erste Botschaft, und die sollte uns in den Ohren klingeln, wenn wir hören, was da alles passiert, was alles auf uns zukommt in der Zeit, in der wir leben und was noch zukommt, dann sollen wir uns darauf vorbereiten. Wir sollen wachsam sein und uns nicht verführen lassen. Jesus will uns keine Angst machen, das will ich nochmal betonen, aber er will uns auf das vorbereiten, was kommt. Er ist bei uns. Er hat uns versprochen, bei uns zu sein und er ist bei uns. Da bin ich völlig von überzeugt. Und er liebt uns. Es geht nicht darum, dass er uns strafen will oder sonst irgendwas. Er liebt uns und deswegen bereitet er uns darauf vor. Er will, dass wir da durchkommen. Er will, dass wir standhalten können. Er will, dass wir in den Himmel kommen. Ja, und darum sagt er so, das kommt auf euch zu und ich bin mit euch, ich werde euch helfen, ich werde euch dahin durchtragen, ich werde euch da durchleiten. So, und dazu gehört auch, uns darauf vorzubereiten, rein praktisch. Die Zeiten, die wir jetzt erleben, die Herausforderungen, ich habe einige eben genannt, wo wir merken, dass wir da vielleicht nicht ganz sicher stehen, dass wir nicht an Jesus wirklich festhalten. Wir haben jetzt Zeit, wenn wir das merken, daran etwas zu tun. Uns an Jesus hinzuwenden und die Verbindung fester zu machen. Uns mehr im Wort zu gründen und nachzulesen, was steht da eigentlich drin. So, die Beziehung zu ihm, die enge Beziehung zu ihm, das ist ein Schlüssel dafür, dass wir in dieser Zeit standhalten können. Und der zweite Schlüssel ist die Gemeinde. Die Gemeinde, wozu ist die da? Die Gemeinde ist dafür da, dass wir Liebe, wir einander lieben können. Dass wir einander Liebe geben können. Dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns aufbauen. Dass wir lernen voneinander. Dass wir geistliche Gaben miteinander teilen und auch füreinander beten. Wer meint, er könnte nur mit Jesus allein den kommenden Versuchungen widerstehen, der hat nicht begriffen, dass Jesus die Gemeinde mit dafür geschaffen hat, dass er spürbar auch jetzt bei uns ist. Spürbar, sichtbar, als auch physisch spürbarer Teil seiner Gegenwart. Er lässt durch Geschwister seine Hilfe und Liebe zuteil werden. Und wie oft brauchen wir Berührung? Ja? Und wir merken, dass wenn Menschen uns berühren, wenn sie für uns beten, dass Jesus uns berührt. Er teilt seine Gaben durch Menschen aus. Und dafür ist Gemeinde da. Gemeinschaft, Berührung, Freundschaft und auch Beistand. Dass wir mal miteinander reden, dass wir mal austauschen, dass wir auch unsere Zweifel teilen, dass wir unsere Erkenntnisse auch von Wort her teilen. All das gehört dazu. Gemeinsam sind wir stärker als alleine. Alleine wirst du leicht verführt. Ein anderer kann dir beistehen und sagen, du, hör mal, da liegst du verkehrt. Komm, lass uns da lang gehen, das ist besser. So, wir sind viel aufmerksamer und können einander helfen. Ich hoffe, dass dieser Mangel, den wir gerade im Moment erleben, dass wir uns nicht sehen, dass wir uns nicht berühren können, dass wir nicht diese direkte Gemeinschaft haben, dass er uns hilft, den Schatz, den wir an Gemeinde haben, neu schätzen zu lernen. Dass das nicht nur eine Sehnsucht ist, einander zu sehen, sondern dass wir auch erkennen, wie viel mehr in Gemeinde drinsteckt und was das für ein Schatz ist, den Jesus uns durch Gemeinde geschenkt hat. Lass mich zum Schluss noch eins hinzufügen. Wir schauen häufig auf die schlimmen Ereignisse, auf das Negative. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, und auch das gehört zu dem, was Jesus uns gesagt hat, es ist wichtig, worauf wir unseren Blick richten. Richten wir unseren Blick auf die Unglücksereignisse, die jetzt passieren, gerade was jetzt auch im Moment oder auf Hungersnöte, auf Kriege oder so, auf diese Sensationsnachrichten, oder richten wir unseren Blick auf Jesus? Und in Lukas 1, Vers 28, da sagt Jesus, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Es geht nicht um die schlimmen Dinge, die passieren werden. Und in der Offenbarung stehen ja noch viel schlimmere Dinge. Es geht nicht darum, dass wir das erleben sollen. Unsere Erlösung naht. Wenn wir diesen Blick haben, dann werden die schlimmen Dinge, die wir erleben werden, auf einmal kriegen eine ganz andere Ordnung, eine ganz andere Größe. Der Himmel ist nah. Wir kommen bald nach Hause. Das soll die Botschaft sein. Und das ist die Botschaft, die Jesus sagt, die Erlösung naht. So, wenn wir auf Jesus schauen, auf das, was uns im Himmel erwartet, dann verlieren wir die Furcht vor dem, was kommt oder was wir jetzt schon erleben. So, lass uns das im Blick behalten und so die Zeichen der Zeit deuten. Keine Angst bekommen, sondern auf Jesus schauen und sagen, danke, Herr, du kommst bald wieder. Amen.